so, okay, probier's mal bei der Bundeswehr. Hatte dann das ja quasi Einstellungsgespräch in der Kaserne. Mhm. Bin dann hingefahren, hingesetzt und dachte so, fuck, wo bin ich hier gelandet? Also ich habe gemerkt, okay, du kannst hier nicht deine Seele verkaufen.
Startup-Schule.
Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Startup-Schule-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr drauf, hat ein bisschen gedauert, weil sehr busy der Herr. Heute im Interview Phil Winch, der Tour- und Personal-Manager von Alle Farben. Ich freue mich sehr, ich fühle mich aufgeregt, weil ich geile Fragen habe an dich. Und erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
Hallo und frohe Ostern. Frohe Ostern. Schön, dass wir uns am Feiertag hören.
Ja, freue ich mich auch, voll cool. Dann ist es ja generell so ein bisschen ruhiger, aber ein bisschen Zeit zum Quatschen. Magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Ich habe jetzt gesagt, du bist Tour- und Personal Manager von Alle Farben. Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe ja selber ein Konzert miterleben dürfen und war einfach nur geflasht. Nimm uns einfach mal mit, was machst du so, wie können wir uns dein Arbeitsleben vorstellen, vor allen Dingen auch, weil du bist ja selbstständig sozusagen, wie hast du das alles aufgebaut, wie hat alles angefangen?
Ja, ich würde dann einfach mal starten. Also ich bin 25 Jahre alt, bin schon seit einigen Jahren selbstständig, also quasi seit ich 18 bin, habe ich schon mein erstes Kleingewerbe gegründet und habe damals ja viele Events gemacht, Partys, und ich habe damals bei einem sehr großen Veranstalter quasi so Künstlerbetreuung gemacht, das auch schon seit ich 16 war, und habe damals halt ja verschiedenste Künstler betreut bei Großevents irgendwie in Köln, im Bootshaus, bei Open-Air-Festivals. Bin darüber halt ja so ein bisschen in die Szene reingerutscht und das hat mich halt super interessiert neben der Schule und habe damals angefangen, ja, selber Events zu machen. Es waren dann ja Partys im elektronischen Bereich, damals noch ja so im Deep House, und habe dann ja nach und nach quasi eine GbR gegründet mit zwei Freunden, mit denen ich dann halt gemeinsam viele Events gemacht habe. Das war dann teilweise auch 2-3 Mal im Monat. Und nebenbei habe ich noch mein Abitur gemacht in Rheinland-Pfalz. Und dann nach der Schule wusste ich nicht so ganz, wohin mit mir. Und habe überlegt, okay, soll ich jetzt was studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Größter Traum war, Pilot zu werden. Habe mich bei der Lufthansa beworben. Ja. Auch beim Einstellungstest. Hat dann aber nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, da gibt es auch viele von.
Ja, super viele. Dann habe ich überlegt, okay, was gibt's noch für Möglichkeiten, Pilot zu werden? Eine private Ausbildung kam nicht in Frage, weil das geldtechnisch nicht drin war. Mhm. Dachte so, okay, probier's mal bei der Bundeswehr. Da bin ich dann auch relativ weit gekommen. Hatte dann das ja quasi Einstellungsgespräch in der Kaserne. Mhm. Ja, bin dann hingefahren, hingesetzt und dachte so, fuck, wo bin ich hier gelandet? Also es war alles so grau und trist und auch die Leute, die da mit mir die Gespräche geführt haben, ich war da nicht auf einer Wellenlänge. Also ich habe gemerkt, okay, du kannst hier nicht deine Seele verkaufen. Habe das Gespräch gemacht, bin nach Hause gefahren, habe das für mich abgeschrieben. Mhm. Ja, habe dann abends irgendwie weiter nach Studiengängen geschaut und habe mich dann einfach für irgendwelche Sachen eingeschrieben, um einfach mal zu starten. Mhm. Und dann war ich über den Sommer, ich habe dann in so einer Strandbar gearbeitet in Bonn und habe darüber halt auch wiederum mehr Künstler kennengelernt und so, und hatte aber über die Events in Köln, wo ich halt Künstlerbetreuung gemacht habe, schon den Manager und auch Franz selber kennengelernt, also Alle Farben, so, weil ich die damals auch schon betreut habe, und mit dem war ich immer mal wieder im Austausch und war auch mal während der Schulzeit noch so 2-3 Tage in Berlin. Und habe bei denen einfach mal so reingeschnuppert, weil mich das interessiert hat. So, ich komme eher so von einem Dorf, irgendwie 1300 Mann, und war dann zwar in meiner Jugend immer in Bonn und Köln unterwegs, mhm, aber wollte dann einfach mal nach Berlin und auch mal in so ein junges, hippes Berliner Unternehmen reinschauen.
Ja.
War dann da in der Agentur, das waren das 3-4 Tage, und die haben mir dann irgendwelche Aufgaben mal gegeben, so Recherchesachen und so. Und ich fand diesen Berlin-Spirit ganz cool. und halt auch dieses freundschaftliche Verhältnis zwischen allen und ja, das Agentur-Life war halt, habe ich mich wohlgefühlt und bin mit denen auch im Austausch geblieben. Da habe ich irgendwann meinen Schulabschluss gemacht und dann habe ich Franz und den alten Manager auf dem Festival getroffen. Das war das Melt-Festival und Franz hat irgendwie so ein Sonnenaufgang-Set gespielt. Ich glaube, das war so 5 Uhr oder so. Und dann sprach er mich an, dass sie einen Auszubildenden suchen, ob ich nicht Bock hätte. So, und dann meinte ich so, ja klar, wieso nicht? Lass uns mal telefonieren, drüber quatschen. Dann hat sich das Telefonat irgendwie noch einen Monat hingezogen. Da war Mitte Juli, dann haben wir telefoniert und dann meinte er, er meldet sich bei mir. So, und dann war es irgendwann August und der Ausbildungsstart war 1.9. So, in der letzten Augustwoche bekam ich dann einen Anruf, ja, fängst du nächste Woche an? War ja eh schon klar, aber wir haben irgendwie vergessen anzurufen. Und, und dann bin ich innerhalb von 2 Tagen nach Berlin gezogen, ohne Wohnung. Und habe dann da meine Ausbildung begonnen, die ich dann irgendwie in 1,5 Jahren abgeschlossen habe.
Ja.
Und war dann im Booking-Bereich tätig. Also erstmal als Booking Assistant und später dann halt auch als Booker. Es war dann irgendwie alle Farben, Parafukuva, Stereo Express und so weiter. You Not Us kennt man mittlerweile auch. Und ja, war dann da ein paar Jahre im Booking und habe parallel aber immer noch meine Events in Bonn und Köln gemacht. Das heißt, ich bin fast jedes Wochenende gependelt. Und dann irgendwann ist der Tourmanager von Franz ausgefallen, weil er hatte immer mal wieder Freunde mit dabei oder halt seinen alten Manager. Und dann war im Office so, okay, ich kann nicht. Dann meinte ich so, ey, ich hab Bock auch mal mitzufahren. Und dann waren erst alle so dagegen, weil irgendwie der Azubi sollte dann nicht mit dem großen Künstler mitfahren.
Ja.
Und die hatten halt, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, dass es nach hinten losgeht, dass, wenn es gut läuft, Franz mich dann immer dabei haben will. Nach 2-3 Mal war es dann auch so.
Ja, und, dann auch gegangen.
Ja, war eigentlich gar nicht mein Plan. Also es war eigentlich
wahrscheinlich hat es ein bisschen geklappt, weil du so unschuldig warst.
Genau, also ich war da jetzt auch nicht krass hinterher, sondern ich habe einfach vorgeschlagen. Und ja, wir haben uns dann auch super gut verstanden. Also wir haben uns vorher halt nur ein paar Mal gesehen, irgendwie auf den Events oder ja mal im Office oder so, aber es ist halt natürlich ein ganz anderes Kennenlernen, als wenn du halt miteinander reist, frühstückst, im Auto sitzt, im Flieger nebeneinander sitzt und so weiter.
Ja.
Und ja, hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, aber sind dann halt auch echt gute Freunde geworden.
Mhm.
Und sind jetzt, ich glaube, das 5. Jahr zusammen unterwegs. Und ja, also
Wahnsinn.
Macht Bock.
Ja, das glaube ich dir.
Also ist halt auch eine echt gute Freundschaft daraus entstanden.
Ja.
Also ich kenne seine ganze Familie, er kennt meine. Wir essen oft zusammen. Er kommt auch mit zum Grillen zu meinem Bruder oder was weiß ich. Also es ist schon Family. Das ist jetzt,
krass, ne? Was sich so aus sowas entwickeln kann, wie du auch gerade gesagt hast, so ist gar nicht so geplant und nicht so erwartet. Aber ja, manchmal so, ich bin da ja immer sehr interessiert an so Werdegängen, ne? Weil ich habe mich ja vorher gefragt, hey, wie ist es dazu gekommen? Es gibt ja auch die dollsten Geschichten irgendwie, dass die Leute dann, keine Ahnung, beworben haben auf eine gewisse Stelle und dann extra irgendwo hingereist sind und so. Aber bei dir war es halt wirklich, hat sich einfach so ergeben. Und
ja, ich werde dann auch immer gefragt, ey, wie werde ich Tourmanager? Ich würde auch machen. Ja, klar, du kannst auch in eine Booking-Agentur gehen.
Ja.
Und das dann versuchen und so weiter. Aber das Wichtigste als Tourmanager ist eigentlich, dass du mit einer Person unterwegs bist, die Bock auf dich hat, die sich mit dir versteht und die so gut mit dir auskommt, dass sie dich öfters und mehr und länger sieht als jeden anderen.
Ja.
Also wenn man das jetzt mal in Zeit umrechnet, sowohl Franz als auch ich haben in den letzten Jahren, außer jetzt gerade durch Corona, niemanden so oft oder so lange gesehen, wie wir beide uns.
Mhm.
Und es ist halt, wenn wir irgendwo essen sind oder sonst irgendwas, ist halt wie so ein altes Ehepaar.
Ja.
Er weiß genau, was ich esse oder andersrum genauso. Wenn er vergisst, seine Allergien zu sagen, dann sage ich das halt oder sonst irgendwas. Ist schon lustig, also wir lachen auch oft drüber.
Ja.
Aber ja, wir kennen uns halt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, Ja, spannend. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das viele so gefragt haben. Ne? Wie komme ich denn so nah an niemanden dran? Nichtsdestotrotz bist du ja wahrscheinlich auch, oder ist alle Farben ja auch gewachsen in den letzten Jahren, denke ich mal. Ne? Und du hast das alles so ein bisschen mit begleitet. Und wenn ich dann auch sehe, was du so alles, also was ihr da alles kreiert, das ist ja auch immer ein geiles Gefühl, oder? Da sind bestimmt auch einige, die sagen, boah, das will ich eigentlich auch mit kreieren, weil ihr macht da, reißt da eine Show ab, das ist der Wahnsinn.
Ja, definitiv. Also ich glaube halt, dass wenn es dein Ziel ist, so nah an einen Künstler ranzukommen oder so, dass es nicht funktionieren wird oder dass es halt auch nicht gesund ist, weil dann bist du irgendwie famegeil oder erfolgsgeil oder irgendwie sowas. Und genau das sollte einen Künstler nicht an die Seite bekommen.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, so Beispiel Avicii oder so. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, dass viel seiner Labilität oder so halt auch dem zugrunde liegt, dass er halt ein falsches Umfeld hatte. Mhm. Und wenn du halt ein stabiles Umfeld hast oder Leute, denen es wichtig ist, dass es dir gut geht und nicht, dass du noch mehr Geld machst oder mehr Auftritte oder sonst irgendwas, das ist halt, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn einer meiner Künstler irgendwie krank ist oder so, dann sage ich, ey, wir sagen die Show ab oder wir verschieben die. Aber du quälst dich nicht hier auf die Bühne und riskierst irgendwie deine Gesundheit oder sonst irgendwas. Weil was bringt's dir, wenn du einen Auftritt machst, danach bist du so platt, dass du 3 Wochen keine machen kannst. Dann sagst du lieber den einen Auftritt ab und machst danach die 3 Wochen die Auftritte, wenn es gut geht, als dass man sich halt so dahin krampft, ja. Mhm. Und egal was, Gesundheit geht halt immer vor so.
Ja.
Und das ist egal, was es für ein Auftritt ist oder TV-Show oder sonst was. Kann man alles nachholen. So.
Ja. Richtig,
wie du
sagst. Das ist, also ich spüre jetzt schon direkt irgendwie, dass da bei dir auch ein bisschen was anderes hinter ist als so Fame und dass du da dem Geld hinterher gerannt bist. Du bist da halt irgendwie reingerutscht, hast aber auch Initiative ergriffen, hast halt einfach gesagt, hey, ich würde gerne mal mitkommen. So, ne?
Ja.
Auch sehr unternehmerisch. Was lässt dich denn so morgens aus dem Bett springen? Oder wenn du so weißt, boah, wir planen da eine Tour und da ist ja auch viel mit unterwegs sein verbunden und auch wahrscheinlich sehr viel Arbeit mit verbunden. Was motiviert dich, Phil?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin nicht so der Morgenmensch, das kann ich schon mal sagen. Da ich in den letzten Jahren gemerkt habe, auch wenn ich irgendwie früh aufgestanden bin und früh ins Büro oder halt von zu Hause aus gearbeitet habe oder sonst was, dass ich dann nicht früher Feierabend gemacht habe. Das ist bei mir irgendwie so, ich kenne selten Ende, wenn ich irgendwie drin bin und arbeite so. Und ich muss dann schon abends irgendwie was vorhaben, dass ich dann wirklich um 19 Uhr oder um 20 Uhr aus dem Büro gehe.
Ja.
Sonst sitze ich halt bis 22, 23 Uhr im Büro. So, und deswegen finde ich es immer schwer zu sagen, so was motiviert dich morgens aufzustehen.
Aber ich meine so generell, dann frame ich das mal anders.
Nee, ich weiß schon, was du meinst.
Also, ja, was motiviert dich, so lange im Büro zu sein? Ne? Irgendwas muss dich ja kitzeln an dem Ganzen, ne?
Ja, voll. Also ich habe halt für mich selber so eine Vision, was ich erreichen will. Mhm. Und habe das halt auch mit meinen Künstlern so. Und das Schöne und manchmal halt auch nicht Schöne halt an so einem Künstlerprojekt oder an Musikern ist, es ist kein Projekt, was irgendwann fertig ist und dann ist es weg, sondern es ist ein laufender Prozess.
Ja.
Und es ist genauso bei uns im Booking, wenn das Jahr voll ist, dann fangen wir mit dem nächsten an. Wenn das voll ist, machen wir das nächste auch noch voll. So, und wenn der Song raus ist, kommt der nächste.
Mhm.
Und wenn der raus ist, kommt wiederum der nächste. Und so ist es bei uns bei allem, weil das alles halt ein laufender Prozess ist und nie abgeschlossen, außer man will aufhören. Und mich motiviert halt am meisten, so die Reaktionen von den Leuten. Gerade wenn du jetzt bei den Shows bist, zum Beispiel die Tour im Dezember, wo du ja auch warst.
Ja.
Also letztes Jahr war so mit eins der härtesten Jahre. Ich bin jetzt auch noch keine 20 Jahre dabei, aber trotzdem, es war sehr, sehr anstrengend. Also ich schreibe zum Beispiel keine Arbeitsstunden auf, weil das würde mich, glaube ich, demotivieren, weil ich dann sehen würde, wie wenig Freizeit ich habe. Aber wir haben halt 1,5 Jahre, glaube ich, auf diese Tour hingearbeitet.
Mhm.
Und insgesamt waren da irgendwie 40 Mann Crew dabei, also mit Vorplanung und unterwegs und Aufbauhelfern und so weiter. Waren dann mit 2 LKWs unterwegs, 2 Bussen und so weiter. Und das dann halt zu sehen, wie du dir vorstellst, irgendwie zuerst die Bühne soll so und so aussehen, das und das Licht, die und die Effekte bei den und den Liedern, was für Lieder bauen wir überhaupt ein, dann zu sehen auch, okay, Franz macht das seit 17 Jahren so und baut sich das Set so und so, baut sich das auf und überlegt sich, wie er das macht und dann redet man darüber und überlegt, okay, macht das so Sinn oder vielleicht doch wiederum was anders und selbst er, der Vollprofi ist, wirft dann doch nochmal Sachen um und sagt, ja doch, machen wir doch lieber so. Und halt einfach zu sehen, dass das größte Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben, dass es dann am Ende auch funktioniert und halt auch so gut ankommt, das treibt einen halt an. Genauso
ja.
wie eine Festivaltour.
Ja, vor allem, wenn du wahrscheinlich so monatelang daran arbeitest, wie du gerade gesagt hast, ne, jedes kleine Detail planst und dann passiert das Ganze auf einmal, ja, und du siehst so, wie die Leute da stehen und das Ganze so mitnehmen, aufsaugen. Also, ich kann nur sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ja. Also ich stand da nur so, war ja eine Überraschung von meinem Assistent und ich stand da nur so, ich wusste das gar nicht, dass sie so krasse Sachen machen. Ich stand die ganze Zeit nur so da und war so, what? Und dann kam der nächste Kracher und das nächste. Also das ist anscheinend auf deinen Mist gewachsen mitunter, oder?
Auch ja, mit dem Team zusammen. Ja. Aber auf jeden Fall auch ein paar lustige Gimmicks eingebaut, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, aber so haben wir halt 5, 6, 7 Projekte parallel laufen. Deswegen wird es auch nie langweilig. Also ja. Klar, es gibt auch Sachen, die machen nicht so Spaß. Das gehört aber dazu.
Ja.
Aber wir haben halt 1000 Projekte parallel laufen.
Ja.
Und so ein Riesenprojekt merkst du dann nochmal mehr, wenn das irgendwie abgeschlossen ist. Mhm. Was da auch für eine Last irgendwie abfällt. So. Also das war schon heavy. So.
Ja. Krass, ja, das glaube ich, das denke ich mir. Aber du kannst es schon währenddessen auch ein bisschen genießen. Also es ist schon so, dass du da nicht die, also rennst wahrscheinlich auch viel rum, ne, während der...
Also es geht eigentlich erst so nach der Show. Also wenn die Show vorbei ist, ja. Franz von der Bühne runterkommt, so, dann ist alles cool.
Okay.
Vorher können echt immer 1000 Sachen passieren.
Wir hatten
auch schon bei Festivals, dass während des Sets auf einmal der Mixer kaputt geht, so.
Und
es ist halt, über den Mixer läuft halt die ganze Musik rein von den verschiedenen Playern und auf einmal fängt es an zu kraxen und was weiß ich. Und dann drehst du natürlich durch, ne, wenn du es vorher alles getestet hast und gesehen hast, okay, es funktioniert und auf einmal hast du so einen Technik-Fuck-up und vor der Bühne stehen 30.000 Leute, dann, dann drehst du halt erstmal durch, aber man muss halt direkt nach einer Lösung.
Ja, das ist ja für mich auch so ein Ding, ne? Das, also ich kann mir das nur annähernd vorstellen, wenn ich zum Beispiel irgendwie so ein Webinar mache oder sowas, ne? Und dann geht auf einmal der Ton nicht und einfach ruhig zu bleiben und so, ne? Also es ist was ganz anderes in einem kleinen Ausmaß, aber ich denke mir nur so, das ist ja schon sehr unternehmerisch, ne? Und also es ist schon eine sehr unternehmerische
Einstellung. Ja, also der Künstler muss sehr ruhig bleiben und sich am besten nichts anmerken lassen, so.
Ja.
Aber im Hintergrund läuft das dann doch nochmal anders ab. Also,
wenn
ich dann im Hintergrund sage, ja, könnten Sie mir bitte das und das geben, dann funktioniert es auch nicht.
Ja.
Weil auf so einer Bühne ist auch eher ein rauerer Ton, so.
Ja.
Und dann muss man halt auch schon allen Arsch treten, damit man dann in den nächsten 30 Sekunden eine Lösung hat.
Ja.
Weil sonst, stehen halt 30.000 Leute, keine Musik.
Ja.
Und der Künstler steht da wie so ein Depp. Ist halt kacke. Also,
ich finde, das lässt sich voll gut auch so an, also ich habe ja super viele Zuhörerinnen und Zuhörer, klar, die jetzt so an euch interessiert sind und so, aber sicherlich auch irgendwie ihre eigenen Projekte haben, viele aber nicht rausgehen, weil die halt genau vor solchen Momenten Angst haben, ne? Vor den Momenten so zu scheitern oder irgendwie das, was nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Dann sind ja gewisse unternehmerische Eigenschaften halt auch gefragt. Ne? Und du bist ja jetzt schon lange unternehmerisch tätig, hast du gesagt, auch schon recht früh, dass du irgendwie eigene Events gemacht hast. Glaubst du, es gibt bestimmte unternehmerische Eigenschaften oder Eigenschaften, Fähigkeiten, die ein Unternehmer haben sollte?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja echt auch ins kalte Wasser gesprungen so.
Mhm.
Also ich habe wirklich mit 15 angefangen, eigene Events zu machen. Das war natürlich sehr klein, ich fing mit 80 Leuten an, so eine Silvesterparty in einer Location, die wir eigentlich gar nicht hätten mieten dürfen und so weiter. Also es ging früher alles noch ein bisschen einfacher. Was heißt früher? Ist ja gar nicht so lange her. Aber es ist 10 Jahre her. So. Also Mut auf jeden Fall, würde ich sagen. Also man muss irgendwie mutig sein, weil ich habe von Beginn an gemerkt, also wenn du halt Veranstaltungen machst, dann musst du immer irgendwie Geld einsetzen oder investieren, hoffst, dass Leute kommen und hast halt irgendwie dein Break-Even von x Leuten. Wenn die kommen, dann bist du auf null. Und wenn mehr kommen, hast du was über. So. Und da brauchst du schon Mut, um zu sagen, okay, ich investiere hier, was war das, Anfang waren es irgendwie 200 Euro oder so. Mhm. Und nach oben gibt es halt kein Limit. So.
Ja.
Und wenn du dann irgendwie aus eigener Tasche 10.000 Euro oder so investierst, mit 18, 19, dann musst du schon mutig sein,
ja.
Wenn du auch weißt, es kann direkt weg sein. So.
Ja.
Ist halt auch wie ein Glücksspiel. So.
Ja.
Klar, du kannst es natürlich steuern, indem du irgendwie geiles Marketing machst oder alle deine Freunde mobilisierst, die dann auch einzahlen und nicht irgendwie nur Gästeliste, wie es in Berlin ist oder so. Mhm. Aber ja, also man braucht auf jeden Fall Mut.
Ja.
Dann,
im Übrigen ein bisschen an die Stufenpartys von früher. Nur das war nicht das eigene Geld, was wir dann verloren haben, sondern die Sponsorengeld. Aber also ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich ja. Ein bisschen so ein Nervenkitzel irgendwie und bedarf auf jeden Fall Mut, klar. Und so ist es bei eigenen Projekten generell, ja.
Ja. Ja, die erste angemeldete Party, die ich gemacht habe, da war ich 17. Das war auch eigentlich wie so eine Abi-Party, also eine Stufenparty. Ich wollte es aber damals anders machen, weil ich fand diese Vor-Abi-Partys irgendwie immer scheiße.
Mhm.
Weil die hatten immer diesen Touch so, ah ja, das sind die, die bald Abi machen und brauchen jetzt Geld.
Ja.
Und scheiß DJ und was weiß ich. Und habe mich dann mit einem anderen Veranstalter zusammengetan und wir haben halt ein HVOB gebucht. Das ist so ein elektronisches Bandprojekt aus Wien, die auch auf Steel for Talent released haben und so weiter. Also ein sehr geiles Projekt so. Und mit denen habe ich die erste offizielle Party so gemacht.
Mhm.
Und das war aber eigentlich eine Vor-Abi-Party, was aber niemand wusste. So. Und war auch die Stufe mit integriert so. Die ist aber leider im Minus gelandet.
Mhm.
Und dann war meine tolle Idee, die dann eigentlich alle cool fanden, doch gar nicht so toll, weil wir dann Geld draufzahlen mussten, eigentlich. Ich habe dann aber damals gesagt, so ey, scheiß drauf, ich bezahle das.
Mhm.
So. Ich will jetzt hier nicht irgendwie mich mit allen anlegen müssen oder ja, irgendwie in so eine Konfliktsituation geraten, weil ich habe die Leute ja dazu getrieben, dass wir oder
ja.
überredet, dass wir das so machen.
Ja.
Und ja, deswegen habe ich das dann selber übernommen und die wollten dann keine weitere machen und daraus hin habe ich dann ja halt die erste Party-Brand so entstehen lassen.
Aber das zeigt auch wieder so, das sehe ich immer wieder bei meinen Interviewgästen irgendwie,
ja.
auch so ein bisschen etwas auch mal anders machen, ne? So ein bisschen, klar, das ist Mut, das ist aber auch so ein bisschen dieses, nee, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig geil und
ja.
halt auch kreativ sein irgendwie auch ein bisschen, oder? Also ich
ja, voll. Meine,
das zeigt sich ja auch bei euch auf den auf euren Veranstaltungen. Wie nennt sich das eigentlich? Ist es dann, das ist ja kein Konzert, oder? Die richtige Fachsprache heißt?
Schwer zu sagen. Jetzt mittlerweile nennen wir es selber auch Konzert.
Wenn, ah, ja.
Wenn zum Beispiel ist wie im Dezember die Tour.
Ja.
Das war eine klassische Konzerttour.
Okay.
Vorher, als wir irgendwie im Bootshaus waren, zum Beispiel in Köln oder ich weiß nicht, im Neuraum in München oder so.
Hm.
Das war dann eher eine Party.
Okay.
Ein Event. So. Und den Unterschied würde ich so bezeichnen, es ist ein Konzert, wenn es nur um den einen geht.
Ah, okay.
Und wenn es eine Party ist mit mehreren DJs und mhm. Vorprogramm und was weiß ich, dann ist eher eine Party oder ein Event.
Ja, da bin ich ja nicht ganz so fachfremd. Ich habe ja schon gedacht, es gibt da so einen ganz besonderen Ausdruck oder so, wie so bei einem Sänger heißt es dann ja auch mal Gig oder so, ne? Glaube ich.
Ja, Gig ist eher so die Umgangssprache.
Ja, okay.
Dann, so cool, ja, ich gehe zum Gig. So.
Okay, habe ich wieder was gelernt. Ich wollte schon eben so ganz cool sagen, ja, wenn ihr eure Gigs habt, dann sag ich so, oh Gott, nein.
Ja, aber sagen viele. Also ist schon ja. richtig.
Okay, alles klar. Aber wir bleiben im Konzert. Also wir waren bei den unternehmerischen Eigenschaften.
Das heißt, genau, also Kreativität hast du schon genannt, würde ich ja. auch sagen. Du musst einfach neue Ideen haben, coole Ideen.
Ja.
Oder es gibt auch Leute wie Paul Rübke oder so, die halt sagen so, ey, du musst nicht immer neue Ideen haben.
Ja.
Dir was es gibt und mach's zehnmal ja. geiler, dann ist auch cool.
So, ja.
Das würde ich auch unterschreiben, mhm. weil man kann halt nicht immer irgendwie was Neues erfinden. So.
Ja.
Aber ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, die man geiler machen kann
ja.
und halt auch besser umsetzen kann als andere.
Cool.
Und deswegen.
Also wirklich sehr, sehr passend ja. auch so für meine Community, weil ganz viele halt immer fragen, ja, was will ich denn machen? Ich hätte gerne irgendwie eine Idee und wollen dann immer was höchst Innovatives machen, wo ich immer sage, nee, guck doch halt einfach, was es schon gibt, was cool ist, was läuft, wo eine Nachfrage da ist und mach's geiler. Also richtig cool.
Ja, voll.
Jetzt,
das ist genauso wenn man irgendein Produkt verkaufen will, man muss jetzt nicht irgendwie den fliegenden iPhone-Ständer erfinden, so, sondern man kann ja vielleicht einen iPhone-Ständer oder bauen lassen, der geilere Features hat als andere.
Erleuchtet. Pass auf, demnächst gibt es das auf dem Markt, weil das jemand gehört hat, irgendein Special-iPhone-Ständer. Ja, okay, geil, sehr cool. Also unternehmerische Eigenschaften, Fähigkeiten gibt es. Einige, wahrscheinlich können wir die Liste noch tausend vervielfachen.
Aber Ausdauer würde ich noch hinzufügen.
Okay.
Weil ich glaube, wenn du jetzt eine Idee hast und die vielleicht nicht direkt funktioniert, du aber lang genug dranbleibst und sie irgendwie verfeinerst oder verbesserst oder ich weiß nicht, alles da reinsteckst, so mit einer gewissen Ausdauer, glaube ich, dass sich gute Sachen durchsetzen. Und Qualität setzt sich halt auch durch. Ja. Deswegen finde ich Ausdauer auch ganz wichtig.
Sehr cool. Ja, das sage ich auch immer. Auch wenn was nicht funktioniert, einfach immer weitermachen.
Ja, voll.
Vor allen Dingen, wenn es Spaß macht. Ne? Und wenn du selber weißt, hey, ich bin irgendwo, da brennt diese unternehmerische Flamme in mir, ich habe Bock zu kreieren, dann immer weitermachen. Phil, bist du denn selber aus einer Unternehmerfamilie? Ich beschäftige mich natürlich auch so ein bisschen mit den Wurzeln des Unternehmertums. Hast du selber irgendwie Vorbilder gehabt früher?
Gar nicht. Also mein Vater ist Industriekaufmann gelernt, meine Mutter Altenpflegerin und ich habe einen großen Bruder, der ist Gleisbautechniker und ich komme allgemein eigentlich aus eher einfachen Verhältnissen so und jetzt auch nicht mit viel Geld aufgewachsen oder irgendwie Riesentaschengeld oder Auto zum 18. oder sonst was. Von daher war es bei mir schon immer so, ey, ich muss für das arbeiten, was ich haben will und ich muss mir das halt auch selber erarbeiten. So, und ich habe mit 16 angefangen, im Edeka Regale einzuräumen. Danach habe ich an der Tankstelle irgendwie kassiert, parallel dann irgendwann angefangen halt mit Events und so. Dann habe ich halt das Geld genommen, was ich im Edeka oder an der Tankstelle verdient habe und habe das halt wiederum in die Events gesteckt und so weiter. Und habe da halt sehr früh schon irgendwie mein eigenes Geld verdient oder halt gelernt, so, okay, wenn ich mir irgendwie die Nikes kaufen will, dann muss ich etwas dafür sparen oder halt zur Seite legen. So.
Ja.
Und deswegen ist bei mir, glaube ich, auch so ein Antrieb irgendwie, ey, ich will es irgendwann nicht besser haben. Also ich hatte eine super Kindheit und so, definitiv. Und auch super Eltern, die mich bei allem unterstützt haben. Also ich glaube, ganz, ganz viele Eltern hätten das nicht mitgemacht. Irgendwie dieses Nachtleben direkt und irgendwie Events und dann steckt das Kind das Geld da rein oder was weiß ich. Ich glaube, da wären ganz viele vor zurückgeschrocken oder hätten gesagt, so, ey, mach das nicht und ich will das nicht oder so. Mhm. Und meine Mama hat auch immer gesagt, so, ey, mach so, was du willst, vertrau dir da, du machst das schon. So, und früher wollte ich natürlich auch nie, dass die vorbeikommt oder so. Jetzt kommt die auch immer, wenn wir irgendwie in NRW sind, kommt die auch immer zu den Veranstaltungen oder auf die Konzerte oder so und die feiert das natürlich auch. Also die findet das auch geil. Vor allem, weil sie halt auch gesehen hat, wie das alles gewachsen ist und so.
Mega, cool.
Und deswegen war es, glaube ich, für mich ganz gut, dass ich halt nicht irgendwie so das Kind war, was alles in den Arsch geschoben bekommen hat, sondern dass ich von Anfang an auch was dafür tun musste, um was zu erreichen. So. Und nicht hier hast du eine Firma, du übernimmst die mit 30 und studier vorher mal BWL und gut ist, sondern halt so bau dir selber was auf. Und mein Bruder ist halt ähnlich gepolt, der jetzt nicht selbstständig ist, aber der auch extrem viel und hart arbeitet so.
Ja.
Und da sind wir uns sehr ähnlich.
Ja, ich finde das immer mega spannend, vor allen Dingen, weil du jetzt auch einfach voll stolz sein kannst, auch schon auf das, was du so erreicht hast. Und halt, was viele nicht so haben, diese Ambition, diesen Antrieb halt auch immer weiterzumachen. Du bist mega viel unterwegs. Wahrscheinlich hast du auch, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr wenig Freizeit. Aber du hast auf jeden Fall einen Antrieb. Ne? Du weißt, du willst halt irgendwann mal besser, halt, wenn du vielleicht auch eine Familie hast oder so. Ne? Das werde ich auch anders haben, als du es hattest. Geil, cool. Danke fürs Teilen.
Gerne.
Und für die Einblicke. Phil, wenn du magst, kannst du gerne noch, also ich weiß nicht, ob du selber überhaupt zum Lesen kommst, aber vielleicht hast du irgendwas, was du sagst, hey, das ist ein Buch, das würde ich unglaublich gerne empfehlen.
Also ich war schon immer lesefaul, auch in der Schulzeit. Also in der Schulzeit war ich auch eher faul. sehr faul. Ja. Ich bin immer so durchgekommen. Ja. Bin auch jetzt immer noch kein Lesefreund so. Ich höre halt, wenn eher Podcasts. Da würde ich einmal empfehlen, weil ich mich auch selber sehr im Thema Investment und so, also ich interessiere mich sehr dafür und beschäftige mich sehr viel damit.
Ja.
Und vom Sparer zum Investor. Mhm. Vielleicht kennst du den?
Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
Sind auch Geschäftspartner von mir.
Ja.
Der Fabian macht den Podcast und da kann man echt bei Folge 1 anfangen. Mhm. Also das Wichtigste daran, glaube ich, ist, das ist kein Podcast, wo man irgendwie super reich für sein muss oder für die Sachen umzusetzen, sondern da geht es halt auch um Langfristigkeit. Das heißt, wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, ey, wie gestalte ich meine Altersvorsorge oder wie schaffe ich es, einfach mal irgendwie Geld beiseite zu legen, seien es 50 Euro im Monat oder 100 oder was weiß ich, dass man da verschiedene Wege auch aufgezeigt kriegt, wie gelangt man an sein Ziel. Also jeder hat ja auch ein anderes Ziel. Und aber genauso auf der anderen Seite, wenn man, keine Ahnung, 10 Millionen auf dem Konto hat, kann man den Podcast, glaube ich, auch noch hören. Ja. Weil da sind auch ein paar interessante Sachen.
Also vom Sparer zum Investor verlinke ich auf jeden Fall, weil ich habe das ist komisch immer, wie sich das dann doch so trifft. Ne? Im Moment beschäftige ich mich auch sehr viel damit, weil ich das super spannend finde. Mir lange Zeit halt auch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe, aber ich denke, das könnte sehr, sehr viele interessieren. Dankeschön dafür. Cool. Ja, dann habe ich noch meine berühmte letzte Frage, die so manchen schon, wie soll ich sagen, nicht so Weißglut, so schlimm ist dann doch nicht, aber manche schon irgendwie ein bisschen ratlos gemacht hat. Aber lieber Phil, warum bist du denn nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens?
Gute Frage. Ich muss da erstmal überlegen. Ich war froh, dass ich die Frage vorher schon geschickt bekommen hatte.
Das hast du nicht verraten.
Okay, dann schneiden wir doch raus.
Nein, Gott, das bleibt drin. Das ist in Ordnung. Er wusste vorher Bescheid.
Geoutet. Ich glaube, also ich habe halt als Selbstständiger oder allgemein als Mensch alle Möglichkeiten dieser Welt so. Und ich bin der Meinung, dass auch wenn irgendwas mal nicht richtig funktioniert oder sich irgendeine Türe schließt, dass sich eine andere wieder öffnen wird. Und dass man halt einfach alle Möglichkeiten hat. Und wenn irgendwas mal schief läuft oder, keine Ahnung, wenn man pleite geht oder sonst irgendwas, ich glaube, wenn man da dranbleibt und seine Vision verfolgt, dass man es immer wieder schaffen kann, beziehungsweise dass es halt auch weitergeht. Weil es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die irgendwie schon auf die Schnauze gefallen sind und daraus halt sehr viel gelernt haben und dann einfach viel stärker da rausgegangen sind. So. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Punkt, so mach Fehler und lern daraus. Weil man kann auch nicht immer alles richtig machen.
Ja.
Und, egal wie perfekt immer irgendein Blogger oder sonst Unternehmer oder sonst was wirkt, so jeder macht irgendwie mal Fehler oder eine falsche Entscheidung und das ist auch gut so. Aber man sollte die halt nicht unbedingt 10-mal machen, sondern halt daraus lernen. So.
Cool, geil. Mach Fehler und lern daraus, ist ein geiler Schlusssatz. Ich will dir trotzdem noch kurz das letzte Wort überlassen. Wo finden wir denn mehr Infos, was bei euch so abgeht? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, so habe ich mich vorher vielleicht mit Alle Farben noch nicht so beschäftigt. Wo können wir denn mehr von dir natürlich, aber auch von Alle Farben finden?
Social Media überall. Oder ich würde mit meiner Webseite anfangen, das ist philippwilms.de. Mhm. Kannst du ein bisschen verlinken, weil mein Name schreibt jeder falsch.
Ja, so wie das mit den Philips halt so ist irgendwie.
Genau. Bei Instagram bin ich unter Windows Stories zu finden. Mhm. Da gibt es auch eine ganz lustige Story zu, aber vielleicht wann anders mal.
Oh, die erzählst du gleich noch. Und dann fragen mich alle meine Hörerinnen und Hörer so, natürlich will ich die Story noch hören.
Clickbait. Thank you. Alle Farben würde ich einfach mal den YouTube-Channel empfehlen.
Ja.
Weil wir da auch viele Tour-Vlogs machen und so. Mhm. Und da bin ich eigentlich in der Regel auch immer mit drin, da wir halt immer zusammen unterwegs sind.
Ja, geil, cool. Okay, verlinke ich alles. Ich danke dir von Herzen für das Interview. Ein sehr echtes Interview. Viel Blick hinter die Kulissen so ein bisschen. Freue ich mich immer sehr drüber. Ist halt auch mal was anderes, ne, als immer nur mit einem ganz klassischen Start-up-Gründer, einer Gründerin zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast hier im Film.
Sehr gerne.